Produced by OnCribe.
Herzlich willkommen zu Like-Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like-Minded. Da sind wir wieder.
Ja, genau. Und heute wieder mal mit mir.
Ja. Letztes Wie Mal. Wie fandst du denn die letzte Folge?
Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Es war absolut spannend für mich zu hören, was ihr erzählt habt. Viele kannte ich ja auch. Ich habe erst gedacht, sowas interessiert mich überhaupt nicht, weil ich gar nicht so viel spiele. Aber da waren ja viele Sachen dabei, die ich auch kannte, wo ich auch mitgespielt habe. Und selbst die Spiele, die ich nicht kannte, ich fand es absolut spannend von euch erzählt. Also war großartig, wirklich.
Das ist cool. Ja. Das freut mich. Viele Spiele, die hört man halt auch, da denkt man gar nicht so wirklich dran, aber man hat trotzdem mal davon gehört, ne?
Richtig, genau. Ich kannte wirklich auch viele vom Namen her und ihr habt das dann schön erklärt und also war wirklich richtig coole Sendung, finde ich.
Klasse.
Genau.
Das ist klasse. Was ist sonst noch so passiert?
Diese Woche ist der Kurs von Bitcoin ganz schön runtergegangen, oder? Da waren wir alle beide erstmal erschrocken drüber.
Oh ja. Ja, ja da, aber... Da wir das Ganze eigentlich langfristig sehen oder ich das Ganze auf jeden Fall langfristig sehe, geht's.
Das sollte man auch langfristig sehen und nicht jeden Tag nachgucken, was passiert. Da kriegt man nämlich dann wirklich Angst und dann passiert sowas, dass man verkauft und wer weiß, in 2-3 Monaten sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und wenn man eigentlich sieht, dass wie das Ganze Anfang des Jahres stand oder Ende letzten Jahres, dann sind wir eigentlich gar nicht so weit davon entfernt. Und das ist eigentlich nur eine Korrektur, die der Markt ausgelöst hat. Ja, und es wurde natürlich auch durch viel Elon Musk, ne?
Ja.
Elon Musk, dann die China-News, die kamen.
Richtig.
Und das sind alles Faktoren, die den Markt dann auch so ein bisschen runtertreiben. Und dann kommen noch Angstverkäufe durch die ganzen Leute, weil die sehen, dass die Zahlen halt ein bisschen runtergehen.
Genau.
Und zack, hat man da mal... Ich glaube, wir waren bei, 45% oder so. Das ist jetzt schon richtig heftig.
Das ist eine ganze Menge, wirklich.
31.000 Euro steht der Bitcoin jetzt im Moment.
Und wo war er vorher?
Ich glaube, 58.000 oder so. Also es war schon, oder 60 sogar schon. Das war schon richtig...
Das ist heftig.
Echt richtig übel, ja.
Aber du hast ja auch gesagt, der ist unnatürlich schnell hochgegangen, dieser Kurs,
ja,
ne?
Ja, jetzt so die letzten paar Monate in einer zu kurzen Zeit ist er eigentlich zu schnell hochgegangen.
Mhm.
Und deswegen gab es jetzt auch diese Korrektur und eigentlich brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Es wird sich jetzt nach und nach wieder stabilisieren und dann geht's wieder hoch, weil umso weiter der Kurs steigt, umso mehr Leute gibt es auch, die wieder einkaufen und
ja. Aber was der Elon Musk damit bezwecken möchte, warum er sowas sagt, ich verstehe es nie ganz ehrlich.
Ich verstehe es auch nicht so richtig. Hm. Vor allem, dass er dann den Dogecoin promotet, der eigentlich nur so ein Meme-Coin ist, der eigentlich gar nichts so richtig zu sagen hat. Und das ist einfach nur ein Spaß-Coin. Das ist ein Hund als Logo und die haben den einfach nur, da steht kein richtiges Projekt dahinter. Hm. Und er hat halt in seinem Twitter einen Tweet verfasst, wo drin steht, dass er mit den Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet. Und das ist irgendwie, weiß man, dass es keine richtigen Dogecoin-Entwickler gibt. Und das ist alles, das macht irgendwie gar keinen Sinn so richtig, ne?
Eben.
Und dann ist ja jetzt vor 2-3 Tagen ist noch ein Post aufgetaucht, der irgend so ein Forum, auf dem man anonym einen Beitrag, also anonym, komplett anonym verfassen kann.
Mhm.
Und dieser Beitrag wurde verfasst, ein oder zwei Tage, bevor das Ganze passiert ist. Und er hat gesagt, dass dass der Kurs komplett runtergehen wird, bis auf 30.000. Dass er in einer ganz großen Firma arbeitet, nicht sagen kann, wer er ist und was für eine Firma das ist, aber dass die Kommunistische Partei Chinas da mit drin hängt und dass die versuchen, den Kurs runterzutreiben. Und
der hat recht gehabt.
Das ist halt richtig, und das ist halt richtig krass. Er hat es einen Tag vorher gesagt. Er hat sogar darüber geredet, dass vieles, was heute Abend passiert, damit zu tun hat. Und das, was heute Abend passiert ist, er hat auch so eine Anspielung auf den Marsmenschen gemacht. Und ihr, weißt du, mit Elon Musk. Also der hat auch Zusammenhänge mit Elon Musk wirklich irgendwie da in seinen Post reingeschrieben. Ja. Zumindest kann man es echt so interpretieren. Und ey, und das ist schon wirklich krass, wenn das jemand wirklich einen Tag vorher sagt. Ja. Und dann passiert das Ganze, das ist schon wirklich, wirklich
komisch. Also war das doch von vornherein geplant, ne?
Ja, das ist schon, also, das ist schon, wenn du überlegst, du kannst, man weiß es halt nicht, ne?
Er hat natürlich auch einen großen Einfluss, dieser Elon Musk, ne? Viele sehen den als Vorbild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere diesen Mann auch, was der erreicht hat, was der geschafft hat.
Ja.
Das ist schon der Wahnsinn. Aber was er ihm jetzt macht, das verstehe ich wirklich nicht. Also, ich sehe da den Sinn nicht richtig drin, ne?
Vor allem hat er dann Posts, dass der Bitcoin halt total, Umwelt, also halt nicht so umweltfreundlich ist wegen diesen ganzen Stromkosten, die von einem Mining erzeugt werden. Ne?
Aber das hat er doch vorher schon gewusst, oder nicht?
Ja, hätte er vorher wissen müssen eigentlich. Und dann macht er aber trotzdem wieder einen Post, wo er schreibt, Tesla has Diamond Hands. Und Diamond Hands heißt eigentlich, dass man den hält.
Ja.
Also dass Tesla nicht verkauft hat und dass sie weiterhin ihre Bitcoin gehalten haben.
Ja.
Und das passt alles irgendwie nicht so richtig in meinen Kopf. Also ich check's nicht so hundertprozentig, was das jetzt alles soll. Und es gab eigentlich in den letzten Jahren auch schon so viele News einfach über China, dass die wollen ja jetzt auch das Kryptowährung verbieten, die wollen das Mining verbieten, dann wird das wieder geschrieben und das treibt den Kurs auch jedes Mal runter. Richtig, also das ist. Und wenn du das von der Marktkapitalisierung siehst, dann ist da noch nicht so viel Geld drin und deswegen ist es auch so volatil, weil du einfach, weil da noch nicht so viel Geld drin ist. Wenn jetzt einer in die News schreiben würde und die Apple oder was weiß ich, die Amazon oder sonst wen Aktie anzugreifen, da ist sogar schon so viel Kapital drin, dass du das mit einer einzelnen News gar nicht mehr erreichen könntest, weißt du?
Ja, das stimmt.
Und gerade in China. Obwohl das schon Billionenbeträge sind.
Genau, gerade in China, da leben ja so viele Menschen. Also, wenn es da verboten wird, dann kann ich mir vorstellen, dass der Markt da irgendwie zusammenbricht, ne?
Das schon. Aber das einzig Gute, was dann jetzt wieder die ganzen Leute sagen, die für den Bitcoin sind, die sagen, gut, wenn China wirklich den Bitcoin verbietet, dann, die meiste erzeugte schlechte Kraft, also Energiekraft ist aus China. Die haben nämlich ganz viel Kohlekraft dort.
Richtig.
Die haben auch viele, viele regenerative Energien, aber auf jeden Fall ganz, ganz viel Kohlekraft. Und ein Großteil der schlechten Energiequellen für Bitcoin würde wegfallen, wenn China aufhört, Bitcoin zu erzeugen.
Genau.
Und in Europa, Skandinavien, überall sind da Mining-Farmen, die aber wirklich 100% regenerativ arbeiten.
Ja. Und ein Vorteil hat das Ganze ja, man könnte jetzt einsteigen. Jetzt ist der Kurs relativ weit unten. Wenn man jetzt Bitcoins kaufen würde, das wäre die perfekte Zeit, ne?
Ja. Also jetzt ist ein kompletter Sale bei den Altcoins, also Ethereum, alle anderen sind im Moment so am Fallen.
Ja.
Und viele gehen jetzt auch davon aus, ich ziehe mir ja wirklich viele Bitcoin-Videos und YouTuber rein und gibt es auch viele technische Analysen und also die meisten, die wirklich Ahnung haben, die sagen, dass keiner hundertprozentig weiß, wo der Kurs hingeht. Und das ist auch so. Also du kannst wirklich, da gibt es so viele Leute, die machen technische Analysen, die können Wahrscheinlichkeiten berechnen, die können sagen, wo es hingehen könnte.
Ja.
Aber keiner kann wirklich sagen, wo es hingeht. Weil, du weißt einfach nicht, wer verkauft, welcher große Milliardeninvestor gerade verkauft, wer. Und wenn das wirklich ein kompletter Angriff auch auf den Bitcoin war, da weißt du, wie viele Leute sich dann eventuell zusammenschließen und China ist auch groß.
Natürlich.
Und man sieht auch, man hat in dieser Zeit gesehen, wo das jetzt passiert ist, hat man aber gesehen, dass der Dollar wieder ein bisschen hochgegangen ist. Also das hängt, gerade die Coins, die mit dem Dollar verknüpft waren, die Kryptowährungen, die sind in der Zeit wieder gestiegen, wo jetzt der Bitcoin runtergegangen ist.
Wahnsinn.
Also ich verstehe das auch nicht so richtig, warum das jetzt so passiert.
Wenn er so fallen kann, so schnell fallen kann, kann es auch ganz schnell wieder nach oben gehen.
Auf jeden Fall.
Das ist ja egal worin du anlegst, vielleicht bei Aktien hast du dann auch mal das Glück, so viel gut zu machen. Aber ansonsten mit einer normalen Anlage kannst du das ja niemals schaffen.
Nee, und das ist noch so jung.
Ja.
Das ist also, es, 11 Jahre gibt es das Ganze und da hat gerade alles mal angefangen. Also es ist wirklich so, so viel Kapital ist noch möglich und so viele Sachen sind wirklich mit den Kryptowährungen, mit der Blockchain, der Technologie dahinter noch möglich. Und
genau, ja,
wenn deswegen, wir nicht, wenn schon.
Deswegen merkt man wahrscheinlich auch, wenn jetzt Leute verkaufen, weil auch noch nicht so viele Bitcoins, weil da noch nicht so viel Geld drin steckt, ne?
Ja.
Wenn dann ganz, ganz viele verkaufen, merkt man das wahrscheinlich auch viel extremer als bei anderen Sachen.
Ja, also das ist, und er ist auf jeden Fall immer höher gegangen. Also wenn ich überlege, wir haben 2013 das erste Mal im Advice Magazine darüber berichtet.
Ja.
Und und da war der Kurs auch, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau, könnte ich ja gleich mal nachgucken, aber war der auf jeden Fall auch ziemlich niedrig. Und dann ging das immer weiter hoch und irgendwie hat, wenn man den Chart anguckt, den 3-4-5-Jahres-Chart, die letzten 3-4-5 Jahre, dann ist es wirklich immer kontinuierlich nach oben gegangen, die ganzen Kryptowährungen. Es ist nicht einmal auf Null gegangen, es ist nicht einmal irgendwie, alle sind ausgestiegen,
ja,
weil einfach, ja, auf diese Technologie einfach hundertprozentig vertraut wird. Die Leute vertrauen da drauf.
Auf der anderen Seite, vor 6-7 Jahren wussten wahrscheinlich viele noch gar nicht so viel über den Bitcoin. Dass diese Informationen über den Bitcoin, die sind ja in letzter Zeit rapide angestiegen, ne?
Also, ich habe auch das Gefühl, es wird immer Mainstreamer.
Ja,
also
richtig.
Mehr Mainstream, es fragen mich im Moment so viele Leute,
genau,
und reden mit mir darüber und wollen Informationen darüber und ja, und das ist halt,
deswegen
eigentlich ist das ein gutes Zeichen.
Genau, aber deswegen ist es für mich auch verständlich gewesen, dass der Kurs eventuell auch höher geht, weil ganz, ganz viele wahrscheinlich auch Bitcoins gekauft haben, die früher, ja, vor 5-6 Jahren vielleicht noch nicht mal was davon gewusst haben oder nicht gedacht hätten, dass das mal solche Auswirkungen haben wird, dieser Bitcoin, ne?
Aber so wird der Markt auch so ein bisschen aussortiert. Wenn in solchen Momenten, wo der Preis halt ultra krass runtergeht,
ja,
da werden die Leute, die wirklich gar nicht so richtig hinter den Projekten stehen, die einfach nur ein bisschen investieren wollen, die verkaufen dann eventuell wieder und sind weg, ne?
Genau.
Aber die Leute, die wirklich hinter dem Bitcoin stehen, die bleiben drin und die hodeln.
Genau.
Und und das muss man in solchen Momenten auch machen. Man muss auf jeden Fall, man muss drin bleiben,
richtig,
darf nicht verkaufen und versuchen. Ich denke auch, dass wirklich gerade in diesen Corona-Zeiten und in diesen Zeiten, wo so ein bisschen Angst wegen der Währung, Inflation und das alles ist eigentlich Kryptowährung, ist einfach etwas, was für uns alle einen Vorteil hat. Es ist ein System, wo keine Bank hintersteht,
ja, ja,
wo keiner die Kontrolle drüber hat, wo uns keiner verarschen kann, wo einfach ein Algorithmus dahinter steht, der so schlau entwickelt wurde, der noch nie in diesen 10 Jahren, jetzt 11 Jahren geknackt wurde. Mhm. Und das sagt doch eigentlich auch schon was, ne?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das genauso. Ich würde auch sagen, ruhig bleiben, weil wenn man jetzt verkauft, verliert man sowieso. Also
ja,
nehme ich
genau
mal an, oder zumindest macht man nichts weiter gut. Also dann kann man doch eigentlich noch, das sollte ja sowieso eigentlich eine Anlage sein, dann kann man doch auch ruhig 1-2 Jahre warten. Mal sehen, wie sich das
weiterentwickelt. Das musste sowieso,
ja.
Das soll sowieso Geld sein, was ihr bereit seid auch zu verlieren.
Genau.
Und dann lasst es doch einfach drin. Wartet 6 Jahre.
Ja.
6 Jahre, 7 Jahre und dann mal gucken, was passiert ist.
Genau, ganz genau. Vielleicht wird das dann schon die Hauptwährung sein. Wer weiß, was passiert in den nächsten Jahren.
Ja. Also viele, viele Regierungen versuchen es auch wirklich zu verbieten, weil sie halt echt ein bisschen Schiss haben. Und viele Regierungen steigen auch in Kryptowährung ein und machen ihren eigenen Coin, um halt wirklich auch mit dabei sein zu können.
Ja.
Das ist, also daran merkt man schon, dass die Banken da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Angst haben, aber die wissen auf jeden Fall, was dahinter steckt.
Genau,
ne?
Der Bitcoin ist ja auch begrenzt, die Anzahl, ne? Also es wird
genau
ja nicht unbegrenzt möglich sein.
Ich glaube, 21 Millionen gibt es.
Genau. Was ist, wenn die weg sind, sind sie weg. Also dann, wenn dann noch jemand einsteigen will, hat er ja gar keine Chance dazu, ne?
Und allein durch dieses Prinzip ist es, ja okay, es gibt immer Leute, die verkaufen, also wirst du
ja
eigentlich auch immer wieder Bitcoins kriegen. Aber durch dieses Prinzip alleine schon steigt das eigentlich immer an Wert, ne?
Richtig, weil wenn dann verkauft wird, haben natürlich die Leute, die verkaufen, die Möglichkeit, den Bitcoin relativ hoch zu verkaufen. Und
ja,
die anderen, die was haben möchten, die sind dann bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen, ne?
Guck mal, alleine jetzt schon, damals konntest du mit einem Bitcoin eine Pizza kaufen, jetzt ist er 31.000 Euro wert.
Oh Gott, hätten wir doch damals Bitcoins geholt.
Ja, das muss man sich, also das muss man sich wirklich überlegen. Das ist, und ich glaube auch, dass einige Altcoin-Projekte, also die andere Kryptowährungen, dass die auch richtig gute Projekte dahinter haben und gute Systeme und gute Ideen, und die könnten auch wirklich richtig hochkommen, ne?
Aber also es gibt ja mittlerweile schon nur so viele, ne?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ja, deswegen ist auch 90% ist scheiße. Ja. Also 90% ist wirklich kompletter Müll. Und viele werden da, also in 1-2 Stunden hat man eine eigene Kryptowährung erstellt.
Boah, ja.
Also man kann wirklich, es gibt ja Bitcoin, da gibt es Ethereum, und dieser Ethereum hat halt, die haben eine Struktur entwickelt, damit andere ihren eigenen Coin machen können. Mhm. Auf ER20-Token. Also ein ER20-Token nennt sich das dann. Also, und die können dann mit dieser Programmiersprache, die Ethereum da zur Verfügung gestellt hat, können die ihren eigenen Coin machen. Und wenn die, stell dir vor, einer macht den eigenen Coin, macht eine Marketingfirma auf, macht eine Homepage, macht alles wunderschön, macht YouTube-Videos und holt sich die Kohle ran und verspricht den Leuten was von irgendwelchen Blockchain-Systemen, wo die vielleicht nie irgendwas gemacht haben.
Ja, ja.
Ja, und die kaufen den Coin dann ganz normal und packen da Millionen rein oder so. Das gab's auch schon.
Kann also, ich mir vorstellen, wenn man sich jetzt nicht auskennt, man guckt nach, was gibt's noch so alles für Kryptowährungen, da sind welche dabei, die relativ niedrig sind, wo man denkt, ach, hier kann man ja mal so 10 oder 12 davon holen.
Ganz genau.
Ne? Genau.
Ja, also, und dann gibst du 10 Euro aus, richtig. Und das denken sich 100.000 Leute, und ja. So schnell kann man dann Millionär werden, also das geht schon, aber...
Aber so schnell kann man auch reinfliegen, ne? Wenn es dann wirklich so ist, wie du gerade gesagt hast, dann... Wenn man damit reingelegt wird, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen sollte man auch nie wirklich viel Geld, gerade durch solche Sachen, wenn jetzt ein Coin 0,003 Cent kostet oder ihr packt da 100 Euro rein, dann könnt ihr wirklich sehr, 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 sehr schnell sehr viel Geld verdienen, wenn dieser Coin hochgeht.
Ja.
Also das ist, dieses Potenzial ist einfach wirklich unglaublich bei Kryptowährungen. Das ist schon, das ist wirklich.
Man kann richtig, zwar auch seine 100 Euro verlieren, aber ich denke mal, 100 Euro ist noch nicht so die Welt, ne? Das, wenn man das mal verliert, ich meine, das kann auch bei Aktien passieren oder sonst was, ne?
Ach, die gehen genug Leute am Wochenende versaufen keine Ahnung, weißt du, und man raucht vielleicht Zigaretten.
Genau.
Und wenn man das einfach einstellen würde, da hätte man, was weiß ich, wie viel Euro im Monat mehr und könnte das einfach da investieren und wäre vielleicht in 6, 7 oder 10 Jahren vielleicht wirklich reich.
Für viele hat sich das ausgezahlt. Die sind jetzt reich geworden. Die haben mal genauso angefangen wie wir. Mit einer kleinen Summe erstmal, und dann ist er so in die Höhe gegangen und die haben jetzt Millionen. Unglaublich.
Und dieser Moment war so oft, ich glaube vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr oder so, war der Bitcoin kurzzeitig bei 3.000 Euro wieder.
Ja.
Bei 3.000 Euro. Und das, hätte man da jetzt eingekauft?
Das stimmt, ja.
Hätte man jetzt schon wieder, ne? Das Zehnfache, also das ist wirklich,
ja,
und vielleicht hat man auch in 10 Jahren das nochmal das Zehnfache und der ist 300.000 Euro wert. Genau. Und es gibt so viele Leute, die wirklich an der Wall Street sind oder die wirklich sehr intelligent sind, die sagen, der Bitcoin wird auf jeden Fall hochgehen. Es gibt auch Leute, die sagen, das Ganze ist eine Blase, aber man weiß es halt nicht, ne?
Richtig, ja.
Man weiß es nicht.
Eben. Jedenfalls muss irgendwie was gemacht werden. Also nur mit der Rente alleine, denke ich mal, können wir später, also das kann man vergessen. Wenn ich überlege, was ich an Rente bekomme, also in irgendwas muss man ja dann investieren. Und normal das Geld auf die Bank bringen, man bekommt ja nichts mehr dafür. Das kann man vergessen mit den Zinsen, ne?
Ja, ja. Für teilweise Minuszinsen, wenn ich sowas höre, ne? Das ist ja unglaublich.
Ja.
Und viele sagen halt, okay, nur Bares ist Wahres, den Schein in der Hand haben. Was ist denn der Schein?
Ja.
Leute, das ist Papier.
Genau.
Das ist Papier, was gedruckt wird in der Bank, und wenn die wollen, dann drücken sie noch viel, 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 viel mehr. Und dann entsteht eine Inflation, weißt du? Und dann ist das Geld nichts mehr wert.
Richtig,
also, ich will
dass
nicht,
die das Älteren, System oder... Dass die älteren Leute das mit dem Bitcoin wahrscheinlich nicht mehr machen, das ist mir schon völlig klar. Für die muss es weiterhin Bargeld geben. Die haben sich vielleicht sogar schon umgewöhnt auf das Kartensystem, ne? Also das war schon schwer genug für die. Also man kann nicht alles direkt abschaffen, das ist mir schon klar. alles auf.
Nein, abschaffen. Abschaffen soll man es nicht, aber.
Ich kenne eben auch genug, die gesagt haben, Bargeld ist die Freiheit. Ich verstehe es auch nie ganz, ganz ehrlich.
Was ist, wenn denn, wenn es passiert, weißt du, in zum Beispiel in Griechenland vor ein paar Jahren, ja, zack, auf einmal konnten die Leute kein Geld mehr von den Automaten abheben. Mhm. Was machst du denn dann, weißt du? Ja. Das ist, jemand anders hat das Geld, hat dein Geld in der Hand und das geht nicht. Wir müssen eigentlich dahin, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht von seinem Arbeitgeber sogar, also das wäre, fände ich zum Beispiel, von seinem Arbeitgeber bezahlt zu werden damit, überall damit was Sachen einzukaufen und komplett unabhängig von Banken alles machen kann. Genau. Also ich kann dir Bitcoin schicken, du kannst mir Bitcoin schicken, ich krieg das vom Arbeitgeber, aber wenn jetzt keine Bank muss jetzt irgendwie, ja, könnte jetzt irgendwas machen, weißt du?
PayPal ist auch so ein ähnliches System, ne? Da könnte ich ja jetzt dir auch zum Beispiel Geld schicken, du schickst mir Geld. Also das geht ja
im Grunde genommen auch so. Nur PayPal ist zentralisiert.
Richtig, das stimmt, das ist der Unterschied.
PayPal ist zentralisiert, ja. Und du kannst halt mit Bitcoin, es ist wirklich ein komplett dezentrales Netzwerk.
Ja.
Also ultra unangreifbar, ultra sicher, also vielleicht auch nicht so schnell und schon mit ein bisschen Gebühren behaftet, wo andere Netzwerke schon besser sind. Mhm. Aber viele stehen halt wirklich hinter dem Bitcoin, hinter dem, was Satoshi Nakamoto da geschaffen hat.
Ja.
Und keiner weiß ja auch so richtig, wer es ist, ne? Also er hat sich noch nie, also keiner weiß, was dahinter steckt so richtig. Also,
ja.
Also schon krass.
Aber interessantes krass. Gebiet, absolut. Und ich finde es auch absolut wichtig, dass das vielleicht kommt, dass man auch irgendwie vorsorgen kann. Ich sehe jetzt eigentlich noch die Immobilie als Vorsorge, zum Beispiel für die Rente später. Ja. Also das finde ich ganz, ganz toll. Also gerade jetzt bei diesen Preisen oder so ist es wichtig, irgendwas zu haben für später, ne?
Auf jeden Fall.
Also das auf jeden Fall. Vielleicht auch, dass man 2, 3 vielleicht hat, wo man noch was vermieten kann oder sowas, ne? Weil Wohnraum wird immer weniger, es gibt immer mehr Menschen. Also das finde ich eigentlich auch noch eine gute Sache.
Edelmetalle, ja. Immobilien und Kryptowährung.
Ja.
Wenn ihr da investiert, seid ihr hundertprozentig safe. Genau. Also das, die 3 Sachen und am besten streuen, auch bei den Kryptowährungen streuen und verschiedene Coins kaufen, aber am meisten prozentual auf Bitcoin und Ethereum setzen.
Richtig.
Ja. Und ich finde, das mit den Banken, was ich gerade noch sagen wollte, es ist auch wichtig, dass zum Beispiel dritte Weltländer einfach die Möglichkeit haben, Geld auszutauschen. Weil da ist das nicht so wie bei uns, dass da an jeder Ecke einfach eine Bank ist, wo du hingehen kannst, wo du Geld abheben kannst. Oder die haben halt teilweise keine Banken. Und so brauchen die nur ein Handy oder einen PC, den es jetzt auch schon, den Raspberry für $30 gibt. Also, weißt du, das ist teilweise jetzt schon bezahlbar. Und mit dieser Möglichkeit haben sie dann Geld selber zu versenden und zu bekommen und zu erhalten.
Genau.
Ohne, dass jemand da drin steckt. Ohne, dass man bei Western Union vielleicht tausende Gebühren zahlen muss. Okay, ich will jetzt keine Firmen in den Dreck ziehen, aber das ist halt wirklich
das
so.
Das bringt ja auch allen Firmen oder Online-Geschäften irgendwas, weil die geben dadurch ihr Geld dann auch aus, ne? Wenn sie sonst nicht rankommen an das Geld oder so, ist es ja auch schwieriger, irgendwas zu kaufen. Aber so würde das ja auch wesentlich schneller gehen, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist schon ein interessantes Thema. Und auch die ganzen anderen Sachen, die halt dahinter stecken, ne?
Ja.
Also dieses autonome Fahren oder Serversysteme, Internetsicherheit, wirklich alles. Da können Schulserversysteme können damit aufgebaut werden. Einfach tausende Sachen, wirklich, die so interessante Sachen.
Genau, da denkt man gar nicht stellenweise dran an solche Sachen. Ne? Das ist
schon
sehr interessant. Auf jeden Fall ein ganz interessantes Gebiet.
Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Was hast du denn noch Schönes rausgesucht?
Ja, wir wollten doch noch mal genau über dieses Stanford Prison Experiment informieren. Da haben wir doch auf diesem Experiment basiert ja der Film Das Experiment, den wir in unserem letzten Podcast näher vorgestellt haben.
Ja.
Und dieses Experiment, das war eben ein psychologisches Experiment, wo das menschliche Verhalten unter den Bedingungen der Gefangenschaft erforscht wurde. Das fand 1971 schon statt, das ist also schon eine Weile länger her. Und das ist an der Stanford University, hat das stattgefunden, deswegen auch der Name. Und das wurde halt vorzeitig abgebrochen. Und wir wollten nun herausfinden, weshalb es vorzeitig abgebrochen worden ist. Und dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert. Und dieses Experiment, das lief erstmal so ab, dass verschiedene Wissenschaftler eine Zeitungsannonce geschaltet haben, indem sie halt Freiwillige gesucht haben, die für dieses Experiment. Und daraufhin haben sich über 70 Studenten gemeldet. Und die haben dann unterschiedliche Persönlichkeitstests mit diesen Studenten gemacht.
Nur Studenten?
Ich weiß auch nicht, so habe ich es halt rausgefunden, so habe ich es recherchiert. Okay. Ich denke mal, die brauchen Geld und deswegen haben sich da auch nur Studenten gemeldet. Ne? Die haben nämlich 15 Dollar pro Tag bekommen. Und da aus diesen vielen Studenten, aus den 70, wurden 24 Studenten aus der Mittelschicht ausgewählt. Die hatten ganz normale, durchschnittliche Ergebnisse bei diesen Tests erzählt. Und wie gesagt, die haben 15 Dollar pro Tag bekommen. Und dann wurde praktisch ausgelost, eigentlich durch Münzwurf, wurden nun die Studenten in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Das sind einmal die Wärter gewesen und einmal die Gefangenen. Also die haben das vorher nicht gewusst, es wurde einfach ausgelost. Und ich habe noch herausgefunden, dass die Studenten aus der Gruppe der Gefangenen im Vorfeld auch Dokumente unterschreiben mussten, in denen sie auf einige ihrer Grundrechte verzichten mussten, solange wie sie im Gefängnis waren. Also das ist auch schon mal so ein Ding, der war, wenn man da auf sowas verzichtet, dann weiß man, was da auch passieren kann. Ne?
Ja.
Ein paar Tage später wurde dann die Gruppe der Gefangenen verhaftet und was ich richtig krass fand, war, dass echte Polizisten gekommen sind und die öffentlich wegen Raubes und Einbruchs festgenommen haben, von zu Hause aus. Und die dann auch über ihre Rechte aufgeklärt haben und mit zur Polizeiwache genommen haben.
Also um die dann später da festzunehmen sozusagen.
Also die haben
die haben die festgenommen und dann da zum Gefängnis hingebracht, damit das aussieht wie
echt. Richtig, das ist kein echtes Gefängnis gewesen. Also es erstmal geschah alles wirklich so, wie es auch in echt geschehen würde. Auf der Polizeiwache haben die Gefangenen dann mit verbundenen Augen in Untersuchungszellen darauf gewartet, wie es weitergeht. Und die kamen dann in extra für dieses Experiment eingerichtete Zellen, die sich in dieser Universität, in dem Institut befanden. Und die wurden dort praktisch eingesperrt. Und es handelte sich dabei um drei Zellen, die sich im Keller von der Universität befanden. Und eigentlich waren das frühere Laborräume, aber die hatten dann die Türen ausgetauscht und haben extra Gittertüren angefertigt und die haben die reingesetzt. Und vor diesen Labortüren, da befand sich ein langer Flur, der so als Gefängnishof diente, aber der hatte auch keine Fenster, also es war kein richtiger Gefängnishof. Und der wurde auch mit Holzwänden an den Enden geschlossen. Und durch winzig kleine Löcher in diesen Wänden, da wurde das Geschehen im Inneren dann gefilmt. Es gab auch eine Sprechanlage, mit der die Teilnehmer dann auch gleichzeitig abgehört wurden. Aber was dann in dem Gefängnis geschah, das war natürlich krass. Also diejenigen, die Wärter darstellen sollten, die wurden erstmal ausgestattet mit Uniformen, Gummiknüppeln. Die hatten so Sonnenbrillen, wo man die Augen nicht sehen konnten, hatten die. Und die Gefangenen wurden vom Anstaltsleiter dann erstmal persönlich begrüßt. Dann wurden die entlaust, also so wie es eigentlich auch wirklich gewesen wäre, wenn sie ins Gefängnis reingekommen wären.
Krass.
Und die bekamen sogar eine schwere Fußkette angelegt. Und was ich auch richtig heftig fand, die Gefangenen mussten so ein ganz kurzes Krankenhaushemd ohne Unterwäsche tragen. Und die haben so eine eng anliegende Mütze über die Haare gezogen bekommen und so mussten die halt da drin rumlaufen. Ne? Ach du
Scheiße. Also schon direkt demütigend.
Richtig.
Wenn du dann so da rumläufst, ganz dann genau. Weißt du schon ganz genau, die zwei Klassen sind schon direkt einfach getrennt.
Also das ist ein riesengroßer Unterschied gewesen. Und jeder Gefangene erhielt eine Nummer, mit der wurde derjenige auch angesprochen. Also die Namen wurden nicht mehr verwendet, sondern diese Nummer, die waren auch an der Vorder- und Rückseite von diesen Kitteln, diesen Krankenhauskitteln da angebracht.
Ja.
Also ich muss echt sagen, dass gerade das mit den Nummern und den Kitteln mich direkt an die Konzentrationslager erinnert hat, der Nazi-Zeit, ne? Das ist doch echt krass, ne?
Ja, auch mit dem, ich finde auch mit der Sonnenbrille, dass sie dann Sonnenbrillen aufhatten,
und
dass
du die Augen extra
nicht sehen kannst.
Ja. Und die Wärter, die wurden informiert, dass im Falle eines Ausbruchs von einem Gefangenen das Experiment sofort abgebrochen wird. Die Wärter, die hatten dann laut Versuchsaufbau die Freiheit, ganz eigenständig irgendwelche Regeln auszuarbeiten und alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, dass da Ruhe und Ordnung in dem Gefängnis ist. Und einige Studienteilnehmer, die Wärter gespielt haben, haben aber nach dem Experiment ausgesagt, dass sie vom Studienleiter zu ganz besonders strengem Verhalten gedrängt worden seien. Das ist aber erst hinterher rausgekommen. Und die Gefangenen wurden dann zu dritt in eine Zelle praktisch gesteckt, die nur so klein war, dass gerade drei solche Pritschen, solche Betten zum Schlafen da hineingepasst haben. Toiletten gab es gar nicht in der Zelle. Wenn jemand von den Gefangenen auf Toilette musste, dann musste er die Wärter um Erlaubnis fragen. Dann wurden ihm die Augen verbunden und er wurde zur Toilette geführt, damit er den Ausgang nicht sehen konnte. Aber auch wirklich nur dann, wenn die Wärter das zugelassen haben, ne? Und am Anfang des Experiments, da probierten erstmal beide Parteien ihre Rollen aus, um zu sehen, wo die Grenzen lagen. Die Wärter, die riefen beispielsweise die Gefangenen zu beliebigen Tag- und Nachtzeiten aus dem Bett und zu einem Zählappell. Also das zeigte den Gefangenen halt die Macht der Wärter und machte aber gleichzeitig sie auch mit ihren Nummern vertraut, ne? Und die Wärter, die setzten zur Bestrafung auch gern so Liegestütze ein. So ging das ganz, ganz langsam los. Aber bereits am Morgen des zweiten Tages des Experiments, da brach ein Aufstand aus. Die Gefangenen haben die Zellentüren blockiert, die haben sich die Nummern von den Kitteln runtergerissen und die engen Mützen vom Kopf runtergerissen. Ich habe auch recherchiert, dort wurden in manchen Quellen wurde geschrieben, dass es sich bei den Mützen so um Strümpfe gehandelt hat, die so eng über den Kopf gezogen werden mussten, ne? Und die haben sie sich eben auch runtergerissen. Und die Wärter, die konnten aber den Aufstand niederschlagen, indem sie mit Feuerlöschern eisiges Kohlendioxid in die Zellen sprühten. Und die Gefangenen wurden dadurch praktisch gezwungen, die Türen freizugeben. Und danach wurde allen Gefangenen zur Strafe die Kleidung und die Betten entzogen. Und ab diesem Zeitpunkt demütigten die Wärter die Gefangenen bei jeder Gelegenheit. Also alles wurde praktisch zum Privileg. So mussten die Gefangenen beispielsweise nach 22 Uhr, wenn das Licht aus war und die Zellentüren geschlossen waren, die Eimer in den Zellen für ihre Fäkalien benutzen. Und die Wärter haben ihnen dann den Gang zur Toilette verwehrt. Und nach kurzer Zeit hat es natürlich in dem Gefängnis nach Kot und Urin gestunken, wie verrückt. Und das beeinflusste auch die Atmosphäre in diesen Kellergewölben. Die Wärter haben dann eine privilegierte Zelle eingerichtet für die Gefangenen, die sich an die Regeln gehalten hatten und die auch versucht haben, bei dem Aufstand nicht mitzumachen.
Und also im Prinzip die Gefangenen auch nochmal in eine Klasse unterteilt.
Richtig, genau. Die haben es versucht, sagen, ne? Auseinanderzubringen, dass der Zusammenhalt dann praktisch nicht mehr da war, ne? Diese Gefangenen, die erhielten dann Kleidung und Betten zurück und sie erhielten zusätzlich Essen und zwar in Anwesenheit der anderen Gefangenen, während die anderen nichts bekamen. Und nach einem halben Tag wurden die privilegierten Gefangenen mit den anderen sanktionierten Gefangenen gemischt. Und das sorgte natürlich total für Verwirrung, ne? Die Rädelsführer des Aufstands, die hielten nun die Privilegierten für Spitzel und die Wärter haben somit die Solidarität unter den Gefangenen gebrochen. Und die haben natürlich dadurch auch weitere Aktionen der Gefangenen verhindert, die im Vorhinein geplant werden mussten, ne? Das haben sie richtig schön hingekriegt. Und das Experiment, das geriet also dadurch auch schnell außer Kontrolle. Und nach drei Tagen zeigte einer der Gefangenen also schon extreme Stressreaktionen und musste entlassen werden. Und einige der Wärter zeigten nur nach ganz, ganz kurzer Zeit, nach dieser kurzen Zeit ganz sadistische Verhaltensweisen. Nicht alle, aber manche. Und speziell bei Nacht, wenn sie vermuteten, dass die angebrachten Kameras nicht in Betrieb waren. Und teilweise mussten die Wissenschaftler, die dieses Experiment durchführten, einschreiten, um sogar Misshandlungen zu verhindern. Und nach nur 6 Tagen, es waren ursprünglich 2 Wochen geplant, musste das Experiment dann ganz abgebrochen werden. Insbesondere, weil auch diese Versuchsleiter, die also das Experiment sich ausgedacht haben, gemerkt haben, dass sie selbst ihre Objektivität verloren haben. Und
ja, weil die selbst wahrscheinlich weitermachen wollten und sehen wollten, was passiert. Und dann mussten die einfach abbrechen, so ein und ja, dachten, das geht doch nicht.
Genau, aber die sind somit in dieses Experiment hineingezogen worden und sodass die auch gegen den Aufstand der Gefangenen agiert haben. Also die waren selber für die Gruppe der Wärter und nicht für die Gefangenen. Die haben sich selber darüber aufgeregt. Ne?
Ja,
und
ja.
Bei Beendigung des Experiments hatten 4 Gefangene emotionale Zusammenbrüche, also Nervenzusammenbrüche haben sie erlitten und mussten infolgedessen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Ein anderer, das habe ich gelesen, bekam einen psychisch bedingten Hautausschlag, als er erfuhr, dass sein Bewährungsgesuch abgelehnt worden war. Das musste er ja auch so stellen da drin. Und der Rest der Gefangenen versuchte, die Situation praktisch durch Unterwürfigkeit zu meistern und den Befehlen der Wärter so korrekt wie möglich Folge zu leisten. Ja. Die Gruppe der Gefangenen, die war dann zerschlagen. Jeder war nur noch ein Einzelner auf sich allein gestellt. Und die waren alle praktisch nur noch aufs Überleben fixiert, ne? Und das wurde halt vorzeitig beendet und ein Treffen mit allen Beteiligten ein Jahr danach zeigte aber, dass bei keinem Beteiligten irgendwelche psychischen Spätfolgen aufgetreten waren, Gott sei Dank. Aber man sieht, wie schnell sowas aus der Kontrolle geraten kann, ne?
Ja.
Ja.
Boah, das ist echt heftig.
Das ist wirklich mein heftig. Gott, ja. Das ist richtig, richtig krass.
Ja, im Film sieht man das eigentlich auch schon ganz gut, ne? Was da,
ja,
wie das da abging.
Ja, die haben natürlich hinterher auch die Psychologen gefragt, wie konnte das irgendwie so weit kommen, was waren die Faktoren, die dazu gekommen sind, und da haben die gesagt, als erstes erstmal so die Macht der Regeln und Vorschriften, ne? Die Regeln sind ein einfaches Mittel, um menschliches Verhalten zu steuern, die legen eben fest, was akzeptabel ist und was belohnt wird und was inakzeptabel, ja, ist und daher bestraft wird. Und die Wärter, die konnten ja die meisten der Misshandlungen der Häftlinge mit dem Hinweis auf die Vorschriften rechtfertigen. Deswegen haben ja, die stimmt, das auch gemacht, ne? Und Menschen können auch ganz, ganz leicht in irgendwelche Rollen schlüpfen und diese ganz, ganz schnell verinnerlichen. Gerade wenn die auch so angezogen sind mit Uniformen und sowas, ne? Dann geht das ganz, ganz schnell. Also sie hätten ja im Grunde genommen auch, die Häftlinge hätten ja können auch auf die Idee kommen, das Gefängnis unter Verzicht der Bezahlung zu verlassen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Aber okay, auf diese stimmt, Idee, ja, sind die gar nicht gekommen. Die haben ihre Rolle so verinnerlicht und so angenommen, dass die auf diese Idee überhaupt nicht gekommen sind. Das ist schon krass, ne?
Ja.
Ja,
ja, da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, ne? Aber dann, wenn du die Autorität dann kriegst, dann nutzt,
genau,
du die wahrscheinlich dann auch aus in der Situation.
Richtig.
Und die, ja, wollen dann irgendwie auch nicht, wollen da auch irgendwie raus oder wollen irgendwas machen und dann prallen die beiden aufeinander,
genau,
die beiden Welten. Also das ist schon.
Und das ist auch ein Gruppendruck, ne? Also das ja auch. Das ist, ja, auch ein großer Faktor, dass dieses Experiment so gelaufen ist, ne? Durch diesen Gruppendruck der Wärter war es ja wichtig, ein Teamplayer zu sein und diesen Überschreitungen nicht untätig zuzusehen, ne?
Ja.
Ja. Krass. Also ich persönlich bin wirklich sehr betroffen darüber, wie schnell dieses Experiment aus dem Ruder gelaufen ist. Vor allem
6 Tage, ne?
6 Tage, ja. Wie gesagt, 14 Tage waren angesetzt und nach 6 Tagen ging gar nichts mehr. Aber vor allem deswegen, weil ja auch jeder Teilnehmer wusste, dass es sich nur um ein Experiment gehandelt hat und nicht um,
ja,
die Wirklichkeit, ne?
Ja, wenn du jetzt überlegst, wenn das in echt passiert, dann ist es noch krasser.
Richtig. Alle
dann
wussten
wissen
ja,
die,
dass das Experiment,
da sind Kameras.
Genau, es sind Kameras, dass das Experiment nach 14 Tagen vorbei sein würde. Aber ich denke, ja, mal, viele der Studenten sind ja wahrscheinlich ziemlich locker in dieses Experiment gegangen. Viele haben wahrscheinlich auch gedacht, ganz schnell und leicht verdientes Geld. Aber als die dann gesehen haben, wie die Zellen aussahen und was die anziehen mussten und dass ihre Freiheit wirklich eingeschränkt wurde, dann ist denen wahrscheinlich schnell bewusst geworden, wie hart dieses Experiment auch werden,
ja,
wird. Ne?
Ja. Ja, und für die anderen war es vielleicht ziemlich leicht, auch einfach mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und,
genau,
und sind dann einfach noch schneller reingerutscht und ja,
richtig,
hatten dann,
ja.
Ja,
das, ja, eben. Wie schnell auch die Werte in diese Rolle eingefunden haben, ne? Wie schnell einige von ihnen dann mit Misshandlung und sadistischen Verhaltensweisen reagiert haben, ne? Klar, kann ja wirklich sein, dass sie ihre Rolle gespielt haben, so wie sie schon oft vielleicht im Fernsehen Werte gesehen haben oder so, wie die sich den haben vorgestellt. Aber dennoch hatten sie ja die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was die machen würden.
Ja.
Und sie hätten sich beispielsweise auch dafür entscheiden können, nicht so weit zu gehen. Oder die hätten sich mit den Gefangenen zusammenschließen können und hätten 14 Tage lang angenehmes Leben zusammen gehabt. Die hätten alle Möglichkeiten gehabt, ne? Aber das Experiment musste ja nur dann abgebrochen werden, wenn einer der Gefangenen ausbricht. Alle hätten es also in der Hand gehabt, anders zu reagieren. Die Wärter durften ihre Regeln selbst gestalten und die hätten direkt.
Ehrlich?
Ja, die hatten das Recht, alle Regeln selber zu machen. Und die hätten die Regeln wirklich so anlegen können, dass beide Gruppen die gleichen Rechte haben und sie nach 14 Tagen zusammen so rausgekommen wären, wie sie reingekommen sind, ne?
Boah, überleg mal.
Aber dass das nicht passiert ist, das finde ich wirklich bedenklich und versetzt mich auch irgendwie ein bisschen zurück in die Nazi-Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob man das direkt so vergleichen kann, aber dort gab es ja auch diese Gruppenzugehörigkeit. Es gab auch Regeln, Befehle, die man ausführen musste. Und es sind so schlimme Dinge passiert, die eigentlich nie vorstellbar gewesen sind. Auch in
Vielleicht
der DDR-Zeit.
Auch Mitläufer.
Mitläufer, genau. Auch in der DDR-Zeit erinnert mich dieses Experiment an so viele schlimme Sachen der Stasi, ne? Die auch zu einer Gruppe gehörten und auch einen Befehl und einen Zwang hatten, Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich in einem anderen Staat eigentlich nie getan hätten.
Ja.
Das sind also vor allem auch so.
Oder mit anderen Vorgesetzten,
richtig,
was getan hätten. Und
kommt also auch auf die Umstände an, die Menschen auch so zu Grausamkeiten bewegen, ne?
Ja.
Ja, also das Experiment sagt auch für mich aus, dass jeder Mensch eigentlich zu Grausamkeit auch fähig ist. Und dass es praktisch die Umstände und auch diese Machtgefälle sind, die ihn dazu bringen und nicht etwa eine innere, grundsätzliche Boshaftigkeit. Das glaube ich nicht. Das ist natürlich,
deswegen, ich hoffe, ihr habt alle so Push gesehen auf Netflix, was ich letztes Mal erzählt habe. Wirklich, der ist so gut.
Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich gucke mir auf jeden Fall noch an.
Du musst es unbedingt angucken. Wirklich, das ist so, das passt auch so zu dem Thema, weil die einfach auch durch Manipulation einfach solche Taten möglich sind, ne? Das ist, also da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, oder dieser Suizid, ne, der passiert ist da, dieser Massensuizid.
Ja. Was mich eben trotzdem beeindruckt, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich aber gegen diese Ungerechtigkeiten auflehnen und die trotzdem aber auch die Konsequenzen wissen, wenn sie sich eben dagegen auflehnen. Ne? Das gibt's halt in jedem System. Es gibt immer wieder Menschen, die sich dem
Rebellen,
genau. Es gibt welche, die sich dem vorhandenen System anpassen. Das habe ich ja auch selbst gemerkt, weil ich im Osten Deutschlands aufgewachsen bin. Wenn man so in dieses System mit reinwächst, ist es völlig normal, was da geschieht. Und man hinterfragt sich ganz lange überhaupt nicht, weshalb was passiert und ob das richtig ist oder nicht. Also als Kind siehst du sowieso die Erwachsenen als Vorbilder an und du lernst auch ganz viel von ihnen. Ich glaube, das wissen alle Eltern, die kleine Kinder haben. Die machen erstmal alles nach, was die Eltern vorleben. Ne?
Ja.
Aber es dauert erstmal viele Jahre, ehe man merkt, dass vielleicht irgendwas schief läuft. Besonders dann in der Pubertät hinterfragen sich dann viele, ob es richtig ist, was die Erwachsenen oder der Staat dann eben macht. So war es ja auch bei mir. Ich habe mich dann in der Pubertät ganz oft gegen meine Eltern und ihre Erziehungsmethoden aufgelehnt. Ich habe aber auch gemerkt, dass in dem sozialistischen System nicht alles glatt läuft. Aber man hat eben auch Angst vor den Konsequenzen, die drohen könnten. Man hat ja oft genug gehört, dass Menschen, die gegen den Staat waren, abgeholt und eingesperrt wurden. Und das wollte man natürlich nicht, ne? Man wollte eine Zukunft, zumal man ja auch nicht die Möglichkeit hatte, sich irgendwo anders eine Zukunft aufzubauen, weil es eben verboten war, das Land zu verlassen. Deswegen war es eigentlich noch schwieriger, etwas gegen den Staat zu unternehmen. Umso höher ist es also denjenigen auch anzurechnen, die auf Demos gegangen sind und sich eben ganz offiziell auch gegen den Staat aufgelehnt haben, weil sie auch ganz genau wussten, was denen passieren konnte.
Ja.
Wenn man sich auf Demos begeben hat, wurde man natürlich von der Stasi gesehen. Und diese Menschen, die das dennoch getan haben, die mussten ja auch darauf vertrauen, dass es andere Menschen gibt, die genauso denken wie sie. Und die auch den Mut dazu hatten, sich dagegen zu wehren. Denn wenn man ganz allein gegen den Staat steht, bedeutet das eigentlich nur, dass das eigene Leben und die eigene Zukunft vorbei ist, ne? Wenn man aber weiß, dass andere Menschen mit am gleichen Strang ziehen, dann ist das irgendwie nicht mehr so schwer, sich aufzulehnen, weil man darauf vertrauen kann, dass nicht alle Menschen eingesperrt werden können. Es geht einfach nicht, ne?
Wobei man auch sagen muss, dass man nicht unbedingt jedes System für komplett schlecht erklären muss. Das will ich einfach nur nochmal in diesem Zusammenhang sagen.
Das stimmt, ja, das auf jeden Fall. Aber was ebenso schlimm ist, war die Tatsache, dass es Menschen gab, die eben auch sehr grausam gewesen sind und nur nach Regeln und Gesetzen gehandelt haben, auch wenn sie wissen mussten, dass es sich gegen die Menschenwürde gerichtet hat. Und das ist eben passiert, ne? Nachdem die ganzen schlimmen Sachen im Zweiten Weltkrieg passiert sind und sich alle darüber im Klaren waren, dass so etwas nie wieder passieren durfte. Und genau das ist in dem Experiment auch gezeigt worden. Einige Wärter sind zu grausamen Taten fähig gewesen und alles hat sich irgendwie immer mehr hochgeschaukelt. Und die Wärter rechtfertigten das eben mit den Regeln, aber nicht alle sind eben auch zu diesen sadistischen und menschenverachtenden Taten fähig gewesen. Es gibt also immer noch verschiedene Anlagen und Eigenschaften im Menschen, die verhindern, dass jemand solche Taten mitmacht, die nicht mehr rechtfertigen sind dann, ne?
Ja. Ja, naja, manche machen es dann.
Ja.
Oder manche gehen halt die Grenze.
Genau.
Und manche machen es nicht. Das sieht man auch in The Push, auf jeden Fall. Dass wirklich, dass es Menschen gibt, die einfach, die solche Mitläufer sind oder vielleicht keine eigene Meinung haben oder sich von Autoritäten so sehr beeinflussen lassen, dass sie es einfach machen.
Ja.
Und manche Menschen haben vielleicht einfach, sind ein Freigeist, denken selber nach, ne, und tun das dann
vielleicht. Obwohl das nie immer so einfach ist. Ne? Also ich habe mir schon manchmal überlegt, wie ich reagiert hätte, hätte ich damals im Zweiten Weltkrieg gelebt. Ne? Es wurde natürlich auch viel den Menschen versprochen und die Menschen haben geglaubt auch daran, aber spätestens dann, wenn sie sehen mussten, dass es zu weit ging, hätte doch was passieren müssen. Doch jeder hatte irgendwie Angst davor, dass er verhaftet wurde, dass vielleicht seine Familie abgeholt werden würde. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass ein Familienvater seine Familie beschützen wollte und sich nicht gegen das System aufgelehnt hat, ne? Aber was
wegen Angst.
Aus Angst, genau, ja. Aber was eben viele Menschen gemacht haben, war, dass die eben heimlich im Untergrund zum Beispiel gegen das System gearbeitet haben, ne? Natürlich.
Oder dass sie nach außen hin Nazis waren, aber dann Juden doch geholfen haben.
Genau.
Oder sie versteckt haben oder sonst irgendwas, ne? Das gab's auch.
Zwar mit der Gefahr im Hintergrund entdeckt zu werden. Und das hätte wahrscheinlich auch den sicheren Tod bedeutet, aber es ist trotzdem verständlich, dass viele so gehandelt haben, ne? Also wenn ich mir das so überlege, ich hätte auch nicht gewusst, was ich machen sollte, ne?
Ja, man weiß es nicht, ne? Man kann heutzutage oder man kann es echt nicht so sagen. Und ich finde unser System, was jetzt im Moment da ist, man kann meckern, es gibt aber nichts viel Besseres und es ist auch nicht so schlecht. Aber
das stimmt. Ja.
Zumindest jetzt rein hier in Deutschland, wenn ich mal davon rede, ne? Aber
Aber
es gibt auch genug Länder, wo es nicht so ist.
Genau.
Es ist nicht so demokratisches System, wo noch eine Diktatur herrscht, wo Sachen zensiert werden.
Ja.
Da können wir froh sein, dass wir, dass wir so leben können, wie wir leben, dass jeder eine eigene Meinung hat und haben darf.
Ja.
Und dann gibt es genug Leute, die sagen, die gehen auf eine Demo und sagen, ich darf nicht mehr sagen, was ich will,
sind
aber auf einer Demo und sagen das. Und
Das sind die Menschenrechte und die sollte normalerweise jeder auf der ganzen Welt haben, nur weil er ein Mensch ist. Aber man sieht ja, dass sich viele nicht dran halten, ne? Und selbst bei
egal in welchem Land,
egal
welche Religion, egal in welcher Herkunft,
Meinungsfreiheit, alles Mögliche gehört dazu, diese Menschenrechte. Aber selbst in Deutschland halten sich da manche nicht dran, ne? Ja.
Nee.
Genau, weil ich vorhin gerade was wegen Zweiten Weltkrieg gesagt habe, muss ich auch nochmal kurz dazu sagen, ist, dass es mich nervt, dass viele andere Staaten die Deutschen immer noch nach so vielen Jahren mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen und dass immer eine gewisse Schuld irgendwie mitspielt, Deutscher zu sein. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber auch die heutigen Generationen, die nichts mit damals zu tun haben, werden immer noch auf diese Schiene der Schuld werden die gedrängt. Und das finde ich nicht richtig.
Das stimmt.
Ja, fast alle anderen Länder hatten ja auch Zeiten in früheren Jahren, woraus sie nie unbedingt stolz sein können, ne? Aber gerade, klar, das waren schreckliche Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg. Und es ist auch völlig klar, dass das nie wieder passieren darf. Aber die werden uns immer noch angehängt, obwohl wir gar nicht in dieser Zeit gelebt haben. Das geht meines Erachtens zu weit. Natürlich soll man das nicht vergessen, wie gesagt, was damals passiert ist. Aber man kann den Deutschen heutzutage doch kein schlechtes Gewissen mehr einreden für Sachen, die sie nicht begangen haben. Das ist meine Meinung. Das
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also für alle, die so denken wie wir, ja, ist das vollkommen richtig. Aber für ich finde halt auch, dass ganz, ganz viele Leute heutzutage auch immer wieder zeigen, dass es eigentlich traurig ist. Ja. Also, ich weiß ja, dann schäme ich mich dafür, für manche Meinungen. Und da denke ich dann auch, ey, das...
Ich auch.
Dann haben andere doch recht, dass es so ist, weil, ja, weil manche Leute solche Meinungen haben. Und das macht mich dann echt ein bisschen traurig. Und das,
das stimmt. Also, das, so sehe ich das natürlich auch. Aber ich glaube, solche Menschen gibt es in anderen Ländern auch.
Also definitiv.
Auf jeden Fall, ne?
Arschlöcher gibt es in jeder Nation.
Ja, natürlich.
Die das gibt's ist auf immer der mein Spruch Welt gewesen. Also,
ja, das ist auch den, so.
Das da brauchst du nicht auf ein bestimmtes Land gucken. Du, ja, hast gute Leute und schlechte Leute in jeder Nation.
Ja, deswegen sind wir Menschen und die wird es auch überall geben. Das ist völlig klar. Ja. Hast du denn noch
ich
was?
Ich habe noch, es gibt zum Beispiel, es gab auch damals so ein Selbstmordexperiment. Mhm. Und da war ein rumänischer Mediziner, der heißt Nicolas Minovici. Und das war 1905 und der wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, sich zu erhängen.
Er selbst?
Und, oh Gott. Yep. Und dadurch, der studierte mehr als 170 Suizide und hängte sich zu Testzwecken selber auf.
Krass.
Also wie krank ist das denn, oder?
Das ist krass. Und was wollte der denn rausfinden, was in dem Moment passiert oder was in seinem Kopf vorgeht? Wollte er wissen, wie es nach dem Tod weitergeht?
Also er wollte wissen, wie der Schmerz auch ist. Krass, der wollte wissen, ja, wie der Schmerz ist. Und zuerst hat er sich halt nur so eine Schlinge drum gemacht, die sich nicht zuzieht. Mhm. Und hat es dann 6 bis 7 Mal probiert, bis sein Hals dann wirklich nach 2 Wochen immer noch richtig wehtat. Und hat dann immer weitergemacht und sein Assistent hat ihm dann geholfen. Und er hat das mit einer echten Schlinge probiert. Und die wurde dann 12 Mal, haben die das Ganze dann probiert. Und durch ein Wunder hat er das dann mit extremen Schmerzen überlebt. Und länger als ein paar Sekunden konnte er diese Versuche nicht durchstehen, wofür er sich in seinem Bericht mehrfach entschuldigte. Und diese Tests zeigten, dass der Tod beim Erhängen nicht durch Ersticken eintritt, sondern weil das Gehirn kein Blut mehr erhält.
Ja, kein Sauerstoff, denke ich mal auch, und kein Blut. Ja genau. Ja, hat er das ganz alleine gemacht oder standen da
mit seinem Assistenten?
Mit einem Assistenten, krass, echt. Ja. Ja. Aber das siehst du mal, auf was für Gedanken manche kommen, ne?
Ja, was und wie weit manche Leute gehen würden, ja, ne? Da, um wirklich seine, seine Sachen selber durchsetzen zu können.
Heftig, also ist wirklich.
Schon heftig.
Das ist, da habe ich auch noch einen Filmtipp, der auch so in die Richtung geht mit dem Experiment. Ja. Und ich denke mal, den kennt ihr alle, aber das ist so ähnlich wie das Experiment. Es handelt sich um den deutschen Film Die Welle. Ich weiß nicht, ob du den kennst, von 2008 mit Jürgen Vogel. Ne?
Ja,
für alle, die diesen Film nicht kennen, der spielt halt einen Lehrer, der so ein Sozialexperiment mit seiner Klasse durchführt. Und da seine Schüler es langweilig fanden, immer wieder den Stoff des Nationalsozialismus durchzukauen. Und weil sie meinten, dass eben sowas heutzutage nicht mehr passieren könnte, hat der Lehrer so einen Selbstversuch gemacht. Der änderte beispielsweise die Sitzordnung in eine auf ihn gerichtete Position. Und der hat die Schüler aufgefordert, beim Reden aufzustehen, schnelle, knappe Antworten zu geben. Und dann lässt er sie zwecks körperlicher Ertüchtigung im Gleichschritt auf der Stelle marschieren. Und diese Übung bringt er als Vorschläge, über die sie abstimmen dürfen. Und dieser strenge Ton und die straffe Disziplin, die kommen erstmal bei den meisten Schülern auch sehr gut an. Und die sind viel, viel motivierter. Der Lehrer hat dann praktisch eine Art Bewegung gegründet. Und als Erkennungsmerkmal haben die so eine Art Uniform angehabt für alle Mitglieder, die diese Gruppe beigetreten sind. Weiße Hemden haben sie getragen. Und 2 Mädchen, die haben halt gegen diese Vorschriften protestiert. Die wechselten schließlich den Kurs und sehen sich deswegen ganz, ganz vielen Anfeindungen im Freundeskreis ausgesetzt. Und der Kurs erhält unterdessen eben auch durch Mundpropaganda Zulauf von Schülern aus anderen Kursen. Es wollten immer mehr da reingehen. Und in ihrer,
ja, der Film ist klasse, wirklich.
In ihrer Begeisterung bitten dann einzelne Schüler den Lehrer, den Ganzen einen Namen zu geben. Und so kam dann der Name Die Welle auch zustande. Und auch dieses Experiment läuft aus dem Ruder und es kommt sogar auch zu Gewalttaten gegen Menschen, die sich der Welle widersetzen. Und was dann noch passiert, das verrate ich jetzt nicht, aber es ist schon bedrückend zu sehen, was da passiert ist. Aber ein ganz, ganz großartiger Film, fand ich.
Auf jeden Fall. Und ist ein deutscher Film, wo man wirklich endlich mal sagen kann, also bei dem Film wirklich klasse.
Ja.
Also richtig, richtig, richtig gut.
Aber da ist man auch
erschrocken. Obwohl in der heutigen Zeit die deutschen Filme eigentlich auch schon nicht schlecht
sind. Finde ich auch. Aber da ist man auch erschrocken, wie dieses Experiment aus dem Ruder geraten ist, ne? Weil das ist ja eigentlich ein ganz couragierter Lehrer gewesen, der gerade diese Langeweile irgendwie aus den Schülern rausbringen wollte. Der wollte gerne was anderes im Unterricht machen und dann ist das so eskaliert alles, ne?
Ja, ihr müsst das gucken.
Ja,
also unbedingt. Ihr müsst das unbedingt sehen. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch das an.
Genau. Hast du vielleicht auch noch irgendwas, was so ähnlich ist oder dazu passt?
Donnie Darko, der kam 2001, kam der raus. Da geht's um, was geht's da? Um einen Jugendlichen, der eigentlich ganz normal ist, aber trotzdem, der auch so verständnisvolle Eltern hat, der hat aber irgendwie ein extremes Problem mit der Psyche so ein bisschen.
Mhm.
Und sieht auch immer so ein komisches Kaninchen, also so ein total böses Kaninchen nachts, wenn er schläft hört dann, und das Kaninchen redet dann zu ihm, also ist total krank.
Kommt mir schizophren vor.
Ja. Also das ist schon wirklich, aber wirklich, der Film ist hammergut, also richtig gut. Und Donnie Darko, wie gesagt, 2001, ne?
Mhm.
Und, wie heißt er denn nochmal? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie der Schauspieler Jake Gyllenhaal, genau, Jake Gyllenhaal.
Sagt mir jetzt nichts, ob er den kennt.
Hast aber, wenn du den mal googelst, hast du 100% schon gesehen.
Ja.
Der hat in Source Code hat er mitgespielt. Mhm. Der hat in diesem einen Boxfilm hat er mitgespielt. Und richtig hammer Schauspieler. Und der hat in Donnie Darko damals die Rolle gespielt. Da war er der kleine Junge, der Donnie Darko.
Ja.
Und das war halt 2001. Und das ist schon krass, ne?
Das stimmt, ja.
Ich habe den Film damals gesehen und habe das gar nicht so 100%ig gerafft. Dann ein paar Jahre später, dass er das dann war. Obwohl man es eigentlich sieht, aber ja. Und richtig guter Film, müsst ihr euch angucken.
Was ist IMDb mit dem Jungen dann passiert?
Verrate ich nicht.
Verrat's dann
nicht. Guckt euch den an.
Nee,
guckt euch den an.
Ja, das, wenn man das jetzt so hört, der sieht irgendwelche Hasen nachts, wenn er träumt, dann kann man sich darunter nicht vorstellen. Ja, genau.
Ja, ist total krank, ist aber wirklich ein guter Film. Der hat allein schon die Bewertung, IMDb-Bewertung von 8 von 10.
Ja.
Und Amazon-Bewertung von 4,6 von 5.
Das ist gut.
Also, ja, richtig, das ist wirklich ein richtig guter Film. Guckt euch den Trailer mal an. Der geht 1 Stunde 48 Minuten. Auch ein langer Film.
Mhm.
Und wird eher so als Sci-Fi-Fantasy gehandelt. Aber, also ist wirklich, ich weiß noch, wie ich den damals gesehen habe und so richtig, also wirklich danach, da hast du auch drüber nachgedacht über den Film, war ehrlich richtig gut. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mir den nochmal angucken müsste, weil es schon sehr lange her ist.
Ja,
Und für alle, die nicht wissen, was IMDb ist.
Ich zum Beispiel.
Weißt du was?
Nein, ich weiß es nicht.
Das ist die Internet Movie Database, genau. Und da findet ihr praktisch alle möglichen Filme. Also wenn die schätzen eigentlich die Filme meistens richtig ein, weil da so viele Einträge und so viele Bewertungen und so viele, also jeder guckt eigentlich nach dieser Bewertung.
Also ich gucke auch auf jeden Fall nach diesen Bewertungen, aber es gab auch ganz, ganz oft schon Filme, die schlecht bewertet worden sind, wo ich dann aber dachte, ich gucke sie trotzdem mal an und ich fand die großartig.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Twister zum Beispiel. Twister hat bei IMDb, glaube ich, eine 6 oder so.
Ja.
Eine 6 von 10. Und den würde ich nicht als 6 sehen.
Richtig,
aber
ja.
Ganz oft stimmt's auch.
Ganz
das
oft stimmt's
auch.
Sagen, das stimmt. Ne? Meistens stimmt sogar, ja.
Und gerade bei IMDb, die haben 7,5 Millionen Filmproduktionen und 11,21 Millionen Film- und Fernsehschaffende.
Das die ist da irgendwie, einiges.
Ja,
das ist
einiges. Also haufenweise Einträge, jedes Mal, wenn ein neuer Film rauskommt und ihr gebt einfach nur den Film und IMDb bei Google ein, seht ihr dann direkt die Bewertung und meistens bewerten dann halt auch richtig viele Leute direkt.
Ja,
dazu. Ja.
Finde ich auch gut, ja. Also einen Buchvorschlag habe ich auch noch und was auch so in die Richtung das Experiment geht. Und zwar handelt es sich um das Buch Nerf. Das Spiel ist aus, wenn wir es sagen. Das ist von Jane Ryan.
Und was war mal Nerf?
Ja, ich kenne
es. Gibt es einen Film?
Das gibt's einen Film, richtig?
Ja, den kenne ich.
Und ich kenne diesen Film nicht. Der soll sogar noch besser sein als das Buch. Ich kenne halt nur das Buch, weil es ein Buch ist, was meine Tochter im Moment in der Schule lesen muss. Und ich habe es auch gelesen und ich fand das gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Ich fand es sogar gut, bloß der Film soll noch viel, viel besser sein. Nerf ist halt ein Online-Spiel, bei dem man ständig neue Challenges bekommt, die man absolvieren muss. Und dafür gibt es dann auch Preise. Die Hauptprotagonistin dieses Buches ist die junge Fee, die eigentlich vom Charakter her ganz, ganz schüchtern und so ein bisschen zurückgezogen lebt. Die traut sich aber an diesen Challenges mitzumachen, um einen Jungen auf sich aufmerksam zu machen, der auch nicht glaubt, dass die dazu imstande ist, bei diesem Spiel mitzumachen. Und diese Challenges, die werden immer schwerer und die Preise aber auch immer höher, die es zu gewinnen gibt. Und erst macht es ihr auch Spaß, obwohl sie sich bei manchen überwinden muss, diese Challenges durchzuführen. Aber das geht dann so weit, dass sogar ihr Leben mit auf dem Spiel steht. Und das Schlimme daran ist, dass das Zuschauer mitzusehen, das sind die sogenannten Beobachter, und dass die so einen Druck auf denjenigen ausüben, der Teilnehmer ist, dass man gar nicht mehr da rauskommt. Da sieht man, wie gefährlich sowas werden kann. Also wie gesagt, das Buch ist auch verfilmt worden und dieser Film soll richtig gut sein. Ich habe ihn aber leider noch nicht gesehen. Ja.
Genau. Doch, der ist auch nicht schlecht.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ist auch ein ganz interessantes Thema, ist auch so wie eine Art Experiment, bloß eben von außen durch dieses Online-Spiel, ne? Die sich aber in alles Mögliche mit einmischen. Also sie konnte dann praktisch auch ihre Nachrichten auf dem Handy nicht mehr lesen. Die sind blockiert worden, wenn sie zu ihrer Challenge kam. Also was da passieren kann, wie gefährlich sowas ist. Es war schon richtig krass zu sehen, wirklich.
Ich habe da, eine Sache habe ich da auch noch. Mhm. Und zwar den Film Die Insel.
Kenne ich auch nicht. Nee, kenne ich nicht.
Boah, bist du sicher?
Also ich sag mal, worum es so einigermaßen geht.
Also es geht um eine Wohneinheit, die eigentlich in Wirklichkeit ein Gefängnis ist, wo sich Menschen bewegen, die nicht hundertprozentig wissen, dass sie im Gefängnis sind. Und diese Menschen sind eigentlich Klone.
Doch, und, ich glaube.
Also, und dann brechen die aus dem Gefängnis raus und gehen in die normale Welt und kriegen halt mit, dass es da eine Kopie von denen gibt, also dass sie eigentlich die Kopie sind, richtig, aber dort, ne?
Ja.
Und da spielt Ewan McGregor spielt damit, Scarlett Johansson und und das ist wirklich Sean Bean spielt damit, Michael Clarke Duncan, also wirklich ultra gute Schauspieler. Ja. Ich glaube, der Film, ich weiß gar nicht, ob der von Michael Bay war, da bin ich mir gar nicht sicher, aber es ist wirklich ein richtig guter Film, einer meiner Lieblingsfilme, richtig, richtig, richtig gut.
Muss schon lange her sein, wo ich den gesehen habe, aber mir kommen einige Sachen bekannt vor. Also den werde ich mir bestimmt
nochmal anschauen. Ich glaube, von 2005 ist der.
Ja.
Von 2005 ist der. Und der ist also wirklich richtig gut. Mhm. Und ich finde auch, auch dieser Mike, Ewan McGregor, eigentlich beide, ne? Scarlett Johansson, die spielen das so gut in dem Film. Also die
sind richtig, auch gute Schauspieler, klasse. Wirklich. Ja.
Ja. Und kennst du diesen Michael Clarke Duncan? Kennst du den?
Nee, ich sag
dir dieser so ein schwarzer, ganz großer. Kennst du The Green Mile?
Ja, den kenn ich.
Green Mile.
Ja, das ist übrigens auch ein ganz toller Film.
Ja. Finde ich auch. Und der ist ja, ich glaube, der ist ja gestorben, ne? 2017 oder so.
Ich glaube auch, oder das ist noch gar nicht so lange her, dachte ich eigentlich auch.
2012.
War es doch schon? Boah, ich hätte jetzt gedacht, 3-4 Jahre vielleicht ist das ja
auch. Habe ich auch gedacht. Ja. Also,
aber das habe ich bei vielen angenommen. Ja, wenn man überlegt, wie lange Michael Jackson schon tot ist oder so, also, dann war ich so erschrocken, wo ich das letzte Mal gehört habe, wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich, wirklich, ne? Ja. Ist bei vielen Sachen so.
Bei der letzten Folge ist mir ein kleiner Fehler passiert. Da habe ich gesagt, dass ich damals eine Amiga hatte mit Disketten und die Disketten hatten 3,5 MB und das war Quatsch. Die hatten 1,44 MB und es waren 3,5 Zoll. Mhm. Nur für alle, die es hören und sich denken, boah, so ein Idiot. Den Fehler, ja, den musste ich eben noch ausbügeln.
Ja, ist ja auch richtig so. Das kann man sich ja auch gar nicht merken alles, ne? Ja. Aber war absolut interessant, auch wirklich das letzte Mal. Fand das wirklich ganz, ganz toll.
Ja, und diesmal auch, ne, mit dem Experiment, das ist schon, das ist echt heftig.
Ja, das ist, also, wie gesagt, das ist absolut interessant, aber es wirkt auch sehr bedrohlich, wie schnell diese Situation kippen kann, ne?
Ja.
Also, wie schnell
die dann... Über Bitcoin haben wir auch ein bisschen geredet, über Kryptowährungen,
genau.
Ein paar Filmtipps noch gegeben.
Und was wir noch sagen wollten, ich glaube, das nächste Mal kommt wieder ein Gast. Und du hattest ja das letzte Mal deinen Gast und ich werde das nächste Mal meinen Gast haben. Das wird ein weiblicher Gast sein und ich denke mal, wir werden so über Erziehungsthemen sprechen, alles, was so ein bisschen mit Kindern zu tun hat. Und genau, dann werde ich die Sendung gestalten mit meinem Gast zusammen und danach machen wir zwei wieder weiter.
Ganz genau,
ja.
So sieht's aus.
Genau, da freuen wir uns
dann
drauf, auf jeden Fall. Ne?
Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Genau.
Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Das wünsche ich auch. Vor allen Dingen ein schönes, langes Wochenende. Wir haben Pfingsten.
Das war's schon wieder.
Ja.
Oh ja, das ist echt cool.
Genau.
Das ist echt cool. Und nächste Woche werde ich geimpft. Nächste Woche ist es soweit.
Stimmt, das ist
die zweite Impfung.
Genau.
Ja, am Donnerstag meine ich.
Dann drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass alles gut geht. Bisher hast du es ja sehr...
Dass ich nicht tot umkippe.
Nein, aber bisher hast du es sehr, sehr gut vertragen, ne? Muss man ja wirklich sagen.
Ja, doch.
Das ist schön.
Das ging echt klar.
Genau.
Und schönen Abend.
Das wünsche ich euch auch.
Und bis auch.
Bis zum nächsten Mal.
www.oncripe.com